Die stäbchenförmigen Bakterien haben die moderne Biologie revolutioniert, lese ich immer wieder bei meiner Recherche. Und stehe jetzt im Labor der Biotechnologin Susanne Gebhardt von der Uni Mainz.
Wenn das nicht entdeckt worden wäre, dann hätten wir die ganze moderne Molekularbiologie so nicht.
Hier und weltweit ist das Bakterium Escherichia coli oder kurz E. coli aus den Laboren nicht mehr wegzudenken. E. coli muss immer dann ran, wenn DNA vervielfältigt wird oder Proteine hergestellt werden. Im Labor in Mainz findet das Bakterium optimale Bedingungen in Inkubatoren. Sie funktionieren wie eine Art Schüttelbrutkasten.
Normalerweise wohnt es bei uns im Darm und wir Säugetiere sind ja wunderbar 37 Grad. Und deswegen versuchen wir das möglichst zu reproduzieren über diese Inkubatoren, wo wir ganz genau einstellen können, wie warm das ist. Und dann sieht man hier, das schüttelt so und das ist auch dieses Gebrumme und wir können das mal aufmachen und da reinschauen, dann merkt man schon, wie warm es ist. Und wenn wir uns jetzt hier so ein Röhrchen rausholen, da ist ein E. coli drin. Ja? Und man sieht auch, dass das so eine trübe Brühe geworden ist über Nacht. Das war gestern noch klar, diese Suppe da drin, weil da so viele Zellen drin rumschwirren.
Trübe Brühe heißt also Millionen von Bakterien. Aus einem einzelnen Bakterium können bei optimalen Bedingungen innerhalb von nur 7 Stunden über 1 Milliarde Nachkommen entstehen. Dieses schnelle Vermehren, diese kurze Generationszeit, macht die Bakterien so attraktiv. Denn bei den optimalen gemütlichen Laborbedingungen teilen sich die Einzeller alle 20 Minuten, erklärt Susanne Gebhardt.
Also E. coli ist da schon extrem umgänglich. Zum Teil, weil wir einfach so genau wissen, was er gerne mag. Aber die können unglaublich viele verschiedene Nährstoffe verarbeiten, verstoffwechseln. Sie mögen gerne viel Sauerstoff, aber sie können auch komplett ohne Sauerstoff arbeiten. Dann machen sie einen ganz anderen Stoffwechsel und produzieren die Säuren und Alkohol.
Die große Stärke der Bakterien ist ihr großzügiger und einfacher Umgang mit fremder DNA. Die Bakterien haben extra kleine ringförmige DNA-Stücke, die Plasmide. Hier lässt sich recht einfach DNA einbauen. Ein Glücksgriff für die Forschung.
Der E. coli ist schon sehr, sehr einfach dazu zu bewegen, so ein Plasmid-DNA-Molekül aufzunehmen in die Zelle. Und wenn wir mit diesen winzigen Mengen arbeiten in der Molekularbiologie, dann ist das schon wichtig, dass wir nicht die ganze DNA verlieren, weil die Bakterien sie nicht aufgenommen haben. Die E. coli sind mit die Bakterien, die das am besten können. Und wir haben halt spezielle E. coli, die dafür entwickelt sind, dann mit dieser DNA nicht kreativ umzugehen, sondern sie lassen die DNA so, wie sie ist.
Und diese DNA kann dann immer und immer wieder kopiert werden. Oder die Bakterien stellen aus den eingebauten Genen neue Proteine her.
E. coli ist tatsächlich fast so ein bisschen so Urvater von ganz viel von der heutigen modernen biotechnologischen Herstellung von Proteinen. Das ist auch was, da benutzen wir E. coli immer noch in sehr hohem Maß, nicht mehr ausschließlich, aber sehr viel E. coli, wenn wir ein Protein herstellen wollen. Und ein ganz berühmtes Protein ist natürlich Insulin.
So produzieren die Bakterien in großen Fabriken das Medikament Insulin zur Behandlung von Diabetes.
Vorher wurden halt Leute mit Diabetes über Schweine- oder Rinderinsulin behandelt und das hat halt tierische Nebenwirkungen mit allergischen Reaktionen. Und ich würde mal behaupten, die meisten Diabetiker heute sind sehr froh, dass der E. coli Insulin herstellen kann.
Doch das Bakterium ist nicht nur Werkzeug, sondern auch Forschungsgegenstand. Klar ist, Escherichia coli hat schon geholfen, so manche Wissenslücke in der Biologie und Medizin zu schließen. Im Labor hat das Bakterium wichtige Grundprinzipien der Genregulation verraten, also den Mechanismus, wie Zellen Gene ein- oder ausschalten. Auch beim großen Problem der Antibiotikaresistenzen hat die Forschung an Escherichia coli schon geholfen, so Susanne Gebhardt.
Immer wenn ich DNA zusammenbauen muss, damit ich ein Protein herstellen kann, damit ich daraus einen Impfstoff entwickeln kann, das fängt immer in E. coli an.
Auch bei der Entdeckung der Genschere CRISPR-Cas hatte Escherichia coli eine wichtige Rolle gespielt. Die Modellbakterien sorgen aber auch für ganz andere Schlagzeilen. Hinter so manch einem Durchfall oder einer Harnwegsinfektion steckt E. coli, also bestimmte Stämme, die Zellgifte produzieren oder Darmzellen infizieren.
In den vergangenen 5 Wochen sind am Klinikum 3 Infektionen mit Escherichia coli Bakterien aufgetreten.
Erste Krankheitsfälle mit Durchfall und Erbrechen wurden gemeldet.
Fast alle Stämme sind aber zum Glück harmlos und verraten uns auch viel über die Evolution. Denn E. coli ist Teil eines ungewöhnlichen Langzeitexperiments. an der Michigan State University wird es seit 1988 Tag für Tag vermehrt. Im Labor sollen die Bakterien ein paar Geheimnisse der Evolution lüften.
Und dann kann man halt so richtig der Evolution zuschauen. Weil solche Bakterien in der freien Umwelt, die haben keine 37 Grad Schüttel-Inkubatoren, die wachsen nicht so schnell. Und deswegen ist da die Evolution, braucht dann halt eben hunderte, tausende, Millionen Jahre. Und im Labor können wir das halt viel schneller machen.
Und tatsächlich, bei dem Langzeitexperiment konnte die Forschungswelt zuschauen, wie sich die Bakterien ab etwa der 70.000. Generation verändert haben. Sie ernährten sich plötzlich anders, haben sich angepasst. Und was bringt die Zukunft? Susanne Gebhardt sieht das so.
Der E. coli ist nicht mehr der Alleinherrscher auf dem Gebiet der Biotechnologie. Er ist wichtig, der ist auch, denke ich, aus der Zukunft überhaupt nicht wegzudenken. Aber für diese ganzen Produktionssysteme, also eben, wir hatten Insulin angesprochen oder Lebensmittel, Enzyme, die werden heute gar nicht mehr so wahnsinnig viel in E. coli produziert.
Klar ist auch, das kleine Darmbakterium ist dank seiner Rolle als Modellorganismus schon viel rumgekommen. So durfte das Bakterium sogar schon auf die internationale Raumstation, um das Wachstum in der Schwerelosigkeit zu messen. Aus der ARD-Wissenschaftsredaktion, Pascal Kiss.